D-Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Katrin Ohlendorf ist hier. Schönen Abend euch allen. Ja, und ich habe gleich mal eine Frage. Seid ihr kreativ? Ich kann es nur für euch hoffen, denn Kreativität ist eine Eigenschaft, die heutzutage jeder immer an den Tag legen muss. Nicht kreativ? Geht nicht. Egal, ob ihr in einem Kreativjob seid oder die bürokratischste Arbeit der Welt erledigt. Das war aber nicht immer so. Früher mal, da war Kreativität etwas, das Künstlern vorbehalten war. Aber spätestens seit den 80ern ist das anders.
Wenn es einen Wunsch gibt, der innerhalb der Gegenwartskultur die Grenzen des Verstehbaren sprengt, dann wäre es der, nicht kreativ sein zu wollen. Man will kreativ sein und soll es sein. Die Kreativindustrien stellen hier nur die Spitze des Eisberges dar, die Spitze einer tiefgreifenden Kulturalisierung der Ökonomie. Warum nur hat sich die moderne westliche Gesellschaft in verschiedensten ihrer Bereiche in Richtung einer Kreativästhetisierung umgestellt? Was bedeutet das Kreativitätsdispositiv für uns? Was sind seine Folgen und auch problematischen Konsequenzen? Haben wir Alternativen? Gibt es andere Formen der Kreativität?
Andreas Reckwitz ist heute unser Vortragender. Er lehrt vergleichende Kultursoziologie an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder. Er beschäftigt sich schon seit einigen Jahren mit dem Thema Kreativität und ich persönlich kann seiner Diagnose erstmal nur voll zustimmen. Allein schon die Berge von Kreativitätsratgebern, die es so gibt, die sprechen Bände, finde ich. Wenn ich bei dem großen Online-Kaufhaus mit A mal Kreativität nur in der Sparte Bücher suche, dann spuckt mir die Suche da schon über 12.000 Ergebnisse aus. Wahnsinn. Andreas Reckwitz jedenfalls glaubt, dass dieser Siegeszug eine Reaktion war. Und zwar darauf, dass die Moderne sich mehr und mehr entästhetisiert hat. Und er glaubt, dass diese allgegenwärtige Aufforderung zur Kreativität eine Art kreativen Leistungsdruck erzeugen könnte, der regelrecht krank machen kann. Also Stichworte Depression, Burnout und so weiter. Allerdings bewertet er das Ganze gar nicht so kulturpessimistisch, sondern macht in erster Linie mal eine Bestandsaufnahme. Ja, aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Reckwitz erklärt das alles gleich viel gründlicher und differenzierter natürlich. Aufgezeichnet wurde der Vortrag, den wir gleich hören, am 3. November 2015 im Rahmen der Veranstaltung Auf der Höhe – Diagnosen zur Zeit. Die Heinrich-Böll-Stiftung lädt in dieser Reihe Intellektuelle ein, sich gesellschafts- und kulturdiagnostische Stichworte unserer Zeit vorzunehmen. Und das geht nach dem Alphabet, und zwar von A wie Authentizität bis Z wie Zombie. Ja, und einige dieser Vorträge haben wir hier im Hörsaal ja auch schon gehört. Jetzt also sind wir bei K angelangt, K wie Kreativität. Andreas Reckwitz.
Wenn es einen Wunsch gibt, der innerhalb der Gegenwartskultur die Grenzen des Verstehbaren sprengt, dann wäre es der, nicht kreativ sein zu wollen. Dies gilt für Individuen wie für Institutionen gleichermaßen. Nicht kreativ sein zu können, ist eine problematische, aber zu heilende und mit geduldigem Training zu überwindende Schwäche. Aber nicht kreativ sein zu wollen, kreative Potenziale bewusst ungenutzt zu lassen, gar nicht erst schöpferisch Neues aus sich hervorbringen oder zulassen zu wollen, erscheint als ein absurder Wunsch. So wie es zu anderen Zeiten die Absicht, nicht moralisch oder nicht autonom sein zu wollen, gewesen sein mag. Welche außergewöhnliche Relevanz der Kreativität als individuelles und soziales Phänomen in unserer Gegenwart zugeschrieben wird, lässt sich an der programmatischen Studie The Rise of the Creative Class des amerikanischen Soziologen Richard Florida aus dem Jahr 2000 ablesen. Florida zufolge ist die zentrale Transformation, die in den westlichen Gesellschaften zwischen der Nachkriegszeit und der Gegenwart stattgefunden hat, weniger eine technologische als eine kulturelle. Die Wasserscheide lässt sich in den 70er Jahren markieren und sie betrifft das Aufkommen und die Verbreitung eines kreativen Ethos. In dessen Zentrum steht eine neue, sich rasch ausbreitende und kulturell tonangebende Berufsgruppe, die Creative Class, mit ihren charakteristischen Tätigkeiten der Ideen- und Symbolproduktion. Von der Werbung bis zur Softwareentwicklung, vom Design bis zur Beratung. Kreativität bezeichnet nach Floridas Darstellung damit nicht allein ein privates Modell der Selbstentfaltung. Sie ist in den letzten 3 Jahrzehnten vielmehr auch zu einer allgemeinen, gegenwärtigen ökonomischen Anforderung der Arbeits- und Berufswelt geworden. Nun ist Floridas Studie alles andere als eine neutrale Darstellung. Vielmehr versucht sie genau das zu fördern, von dem sie spricht. Ihr Blick ist selektiv. Aber tatsächlich sprechen viele Indizien dafür, dass das normative Modell der Kreativität seit den 1980er Jahren im Kern der westlichen Kultur angekommen ist und diesen hartnäckig besetzt hält. Kreativität umfasst in spätmodernen Zeiten dabei eine widersprüchliche Doppelung von Kreativitätswunsch und Kreativitätsimperativ, von subjektivem Begehren und sozialer Erwartung. Man will kreativ sein und soll es sein. Was meint hier Kreativität? Kreativität enthält in einem ersten Zugriff eine doppelte Bedeutung. Zum einen verweist sie auf die Fähigkeit und die Realität, dynamisch Neues hervorzubringen. Kreativität bevorzugt das Neue gegenüber dem Alten, das Abweichende gegenüber dem Standard, das Andere gegenüber dem Gleichen. Zum anderen impliziert Kreativität ein Modell des Schöpferischen, welches diese Tätigkeit des Neuen an die moderne Figur des Künstlers, an das Künstlerische und Ästhetische zurückbindet. Aus soziologischer Perspektive bezeichnet Kreativität nun keine bloße Oberflächensemantik, das ist jedenfalls mein Ausgangspunkt, sondern das Zentrum eines sozialen Kriterienkatalogs, der seit den 80er Jahren für reale Praktiken der westlichen Gegenwartsgesellschaften Prägekraft gewonnen hat. Am bemerkenswertesten ist diese Entwicklung zunächst im ökonomisch-technischen Herzen der kapitalistischen Gesellschaften, der Sphäre der Arbeit und des Berufs. Der ästhetische Kapitalismus der Gegenwart basiert in seiner avanciertesten Form auf projektorientierten Arbeitsweisen, die das lange vertraute Muster einer routinisierten Arbeiter- und Angestellten-Tätigkeit hinter sich gelassen haben. An deren Stelle haben sich Tätigkeiten geschoben, in denen die ständige Produktion von Neuem, insbesondere von symbolischen Produkten, vor einem an diesem Neuen interessierten Publikum zur zentralen Anforderung avanciert ist. Die sogenannte Creative Industries, die Kreativindustrien, stellen hier nur die Spitze des Eisberges dar, die Spitze einer tiefgreifenden Kulturalisierung der Ökonomie. Das Doppel von Kreativitätswunsch und Kreativitätsimperativ ist darüber hinaus seit den 80er Jahren tief in die kulturelle Logik der privaten Lebensführung der Mittelschichten eingesickert. Die Individualisierung, wie Ulrich Beck sie vor einiger Zeit herausgestellt hatte, gewinnt ihre spezifische Orientierung hier in der Ausrichtung an einer kreativen Gestaltung von Subjektivität. Auf die Freizeit und den Konsum in allen seinen Verästelungen bis hin zur Ernährung und zum Sport ebenso wie auf die persönlichen Beziehungen bezogen. Schließlich sticht die gesellschaftliche Ausrichtung an Kreativität in einem weiteren Bereich ins Auge. In der Transformation des Urbanen, im Wandel des gebauten Raums der westlichen Großstädte. Viele der Städte zwischen Barcelona und Seattle, zwischen Kopenhagen und Boston sind seit den 80er Jahren durch eine Tendenz geprägt, sich über spektakuläre Architektur, restaurierte Stadtviertel, neue Kulturinstitutionen und ansprechende Atmosphären ästhetisch grundsätzlich zu transformieren. Es reicht nicht mehr aus, dass die Städte ihre Grundfunktionen des Wohnens und Arbeitens erfüllen. Es wird von ihnen eine permanente ästhetische Selbsterneuerung erwartet. Sie wollen und sollen Creative Cities sein. Die Idee der Kreativität ist nun sicherlich keine Erfindung der Spätmoderne. Aus einer soziologischen Perspektive auf die Genese der Moderne ist sie jedoch vom letzten Drittel des 18. Jahrhunderts bis ins zweite Drittel des 20. Jahrhunderts im Wesentlichen auf kulturelle und soziale Nischen beschränkt gewesen. Es waren die künstlerischen und ästhetischen Bewegungen seit dem Sturm und Drang und der Romantik, die in immer neuen Schüben Modelle und Praktiken der schöpferisch-kreativen Gestaltung von Dingen und des eigenen Selbst entwickelt haben. Was sich in der spätmodernen Kultur seit den 1970er und 80er Jahren vollzieht, ist nun eine bemerkenswerte Umkehrung. Ein Umkippen von Ideen und Praktiken ehemaliger Gegenkulturen in die Hegemonie. Was sich seit dem letzten Viertel des gerade vergangenen Jahrhunderts abspielt, ist tatsächlich die Ausbildung eines ebenso heterogenen wie wirkungsmächtigen Kreativitätsdispositivs. Den Begriff Dispositiv möchte ich hier in einem losen, an Michel Foucault angelehnten Sinn verwenden. Es handelt sich um einen gesellschaftlichen Komplex von diskursiven und nicht-diskursiven Praktiken aus verschiedenen Bereichen, die allesamt eine Entwicklung in die gleiche Richtung, Kreativität, fördern. Ein solcher Blickwinkel auf das, was man das kreative Ethos der spätmodernen Kultur nennen könnte, setzt voraus, dieses gerade nicht als Ergebnis eines Prozesses der Freisetzung von Individuen und Institutionen zu verstehen, die gewissermaßen nun endlich kreativ sein dürfen. Es geht vielmehr darum, den Kreativitätskomplex als eine gesellschaftliche und darin historisch außergewöhnliche Erscheinung zu begreifen. Ich kann heute nur nicht die Genese und den Strukturen dieses Kreativitätsdispositivs in allen seinen Verästelungen nachgehen. Das hatte ich ja wesentlich ausführlicher in dem genannten Buch Die Erfindung der Kreativität getan. Ich möchte heute vielmehr ein Grundgerüst präsentieren, das versucht, auf drei Fragen zu antworten. Erstens, was sind elementare Strukturen des Kreativitätsdispositivs, also dieses gesellschaftlichen Komplexes insgesamt? Zweitens, was sind die Ursachen seiner Verbreitung? Und drittens, welche sind auch gerade die problematischen Folgen dieser Installierung des Kreativitätsdispositivs? Zunächst zum ersten Teil, den Grundmerkmalen. Im Rahmen des Kreativitätsdispositivs erlangt ein vertrautes Kernelement der Struktur und Semantik moderner Gesellschaften einen grundsätzlich veränderten Stellenwert. Das Neue. Dass die moderne Gesellschaft in ihren Institutionen im Kern nicht auf traditionelle Wiederholung, sondern auf dynamische Selbstveränderung, gewissermaßen auf Innovation ausgerichtet ist, ist eine klassische Diagnose. Politisch, ökonomisch, wissenschaftlich, technisch und künstlerisch hat die Moderne immer versucht, das Neue zu fördern. In politischen Revolutionen, in der Warenzirkulation, technischen Erfindungen oder künstlerischer Originalität. Die Orientierung am Neuen ist mit einer Abwertung des Alten, den Üblichkeiten der Vergangenheit, verbunden. Das Neue ist dabei nicht kurzerhand objektiv vorhanden, immer hängt es von häufig umstrittenen Beobachtungsschemata ab, die bewerten, was als neu zählt. Idealtypisch lassen sich nun drei moderne Strukturierungsformen der Orientierung am Neuen unterscheiden. Man könnte auch von Innovationsregimen sprechen, die grob aufeinander folgen, ohne dass die Älteren völlig verschwunden wären. Das Neue als Stufe, das nenne ich hier das Neue Römisch 1, das Neue als Steigerung und Überbietung, das Neue Römisch 2 und das Neue als Reiz, das Neue Römisch 3. Das erste Regime des Neuen strebt nach einer Stufe, in der eine alte durch eine neue, fortschrittlichere und rationalere Konstellation ein für alle Mal abgelöst wird. Das Neue erscheint als das absolut und eindeutig Neuartige, Revolutionäre. Dieses Modell liegt der Form der politischen Revolution zugrunde. In der Konstellation des Neuen Römisch I ist das Neue damit dem Ziel des politisch-moralischen Fortschritts untergeordnet und letzterer erscheint endlich. Anders das Regime des Neuen als Steigerung und Überbietung, das Neue Römisch II. In dieser Konstellation wird eine permanente Produktion des Neuen in eine unendliche Zukunft hinein angestrebt. Charakteristisch hierfür ist das Muster naturwissenschaftlich-technischer Entwicklung, aber auch die ökonomische Innovation auf dem Markt. In jedem Fall ist für die Konstellation des Neuen Römisch II kennzeichnend, dass der einzelne Akt des Neuen den normativen Anspruch der Verbesserung enthält und diese Verbesserungssequenz zugleich endlos ist. Das Regime des Neuen als ästhetischer Reiz, also das Neue Römisch III, wie es sich als zentral für das Kreativitätsdispositiv herausstellt, ist wiederum anders organisiert. Auch hier geht es um die dynamische Produktion einer Sequenz von neuen Akten, die unendlich ist, aber der Wert des Neuen ist weitgehend entnormativiert. Der Wert des Neuen besteht nicht mehr in seiner Eingliederung in eine Fortschrittssequenz, sondern in seinem momenthaften ästhetischen Reiz, der immer wieder von einer anderen, nächsten sinnlich-affektiven Qualität abgelöst wird. Es ist nicht der Fortschritt oder die Überbietung, sondern die Bewegung selbst, die Aufeinanderfolge von Reizakten, der das Interesse gilt. Die Produktion des Neuen folgt hier nicht mehr dem Modell der politischen Revolution oder dem der technischen Erfindung, sondern der Kreation von Dingen oder Atmosphären, die die Sinne und Bedeutungen reizen und affektiv wirksam sind, wie es sich erstmals in der modernen Kunst findet. Wie gesagt, die moderne Gesellschaft unterwirft seit dem Ende des 18. Jahrhunderts ihre sozialen Felder zunehmend solcher Novitäts- und Innovationsregime. Zugleich findet jedoch, so meine These, eine Relevanzverschiebung dargestellt statt, dass das Regime des ästhetischen Neuen, das ursprünglich aus dem modernen Feld der Kunst stammt und so gesehen marginal war, sich von dort her ausdehnt und entgrenzt. Ein Prozess, der im 20. Jahrhundert schrittweise stattfindet und letztlich in das Kreativitätsdispositiv seit den 1980er Jahren kulminiert. Diese strukturelle Ausrichtung am ästhetischen Neuen kreuzt alle wichtigen sozialen Felder. Die Wirtschaft in Form dessen, was man ästhetische Ökonomie nennen kann, ist an der Produktion immer neuer ästhetisch interessanter Güter ausgerichtet, ob im Design, in der Mode oder im Tourismus. Die Medien sind zu großen Teilen am ästhetisch Neuen orientiert, den immer wieder neuen affektiven Reizen der Zeitschriften, der News, der Tweets und Facebook-Aktualisierungen. Die Stadtentwicklung der Creative Cities, der immer neuen Museen und Events. Selbst die persönlichen Beziehungen, wie sie Eva Illus analysiert hat, sind am immer wieder neuen ästhetischen Erleben zu zweit orientiert. Wenn das Kreativitätsdispositiv in seinem Kern ein soziales Regime des ästhetisch Neuen ist, dann muss ich zumindest kurz klären, was ich aus soziologischer Hinsicht unter dem ästhetischen und der ästhetischen Praktiken verstehen will. Tatsächlich stellt sich heraus, dass das Kreativitätsdispositiv auf seine Weise eine radikale Ästhetisierung des Sozialen betreibt. Aesthesis bezieht sich in seiner ursprünglichen Wortbedeutung bekanntlich auf die sinnliche Wahrnehmung in ihrer ganzen Breite. Ein trennscharfes Verständnis des Ästhetischen setzt dieses jedoch nicht mit sinnlicher Wahrnehmung insgesamt gleich, sondern kann auf eine Grundintuition der klassischen Ästhetik zurückgreifen. Das Ästhetische ist in diesem Verständnis auf sinnliche als eigendynamische Prozesse bezogen, die sich aus ihrer Einbettung in zweckrationales Handeln lösen. Aesthesis als das insgesamt aller sinnlichen Wahrnehmung lässt sich dann von ästhetischer Wahrnehmung im Besonderen unterscheiden. Das Spezifikum dieser ist ihre Selbstzweckhaftigkeit und Selbstbezüglichkeit. Ihr Spezifikum ist ihre Sinnlichkeit um der Sinnlichkeit, ihre Wahrnehmung um der Wahrnehmung willen. Das Ästhetische bezieht dabei noch eine weitere Dimension in spezifischer Weise mit ein. Diese Wahrnehmungen sind nicht reine Sinnesaktivität, sie enthalten auch erhebliche Affektivität, eine emotionale Involviertheit des Subjekts. Die Ästhetisierung ist mit einer Intensivierung und Explosion der Affekte aus Ängste verbunden. Vor dem Hintergrund eines solchen Verständnisses des Ästhetischen kann das Phänomen gesellschaftlicher Ästhetisierung Kontur gewinnen. Es handelt sich hier um einen präzise bestimmbaren Strukturwandel. In Prozessen der Ästhetisierung dehnen sich innerhalb der Gesellschaft als Ganzer ästhetische Praktiken auf Kosten primär nicht ästhetischer, zweckrationaler und normativer Praktiken aus. Die Besonderheit des Kreativitätsdispositivs besteht nun darin, dass es eine Ästhetisierung forciert, die auf die Produktion und Rezeption von neuen ästhetischen Ereignissen ausgerichtet ist. Wie gesagt, die moderne Gesellschaft hat seit ihren Anfängen das Neue strukturell vorangetrieben. Das Kreativitätsdispositiv richtet nun jedoch das Ästhetische am Neuen und das Regime des Neuen am Ästhetischen aus. Es markiert eine Schnittmenge zwischen Ästhetisierungen und den sozialen Regimen der Innovation. Das Kreativitätsdispositiv betreibt eine umfassende ästhetische Mobilisierung der Subjekte und des Sozialen. Dieses hat eine scheinbar grenzenlose, transformative und dynamisierende Wirkung. Die ersten soziologischen Diagnosen der Ästhetisierung, die in den 1960er Jahren angesichts zeitgenössischer Phänomene im Massenkonsum und in den Massenmedien auftauchten, sahen hier in erster Linie eine Ausbreitung passiver Konsumenten, die sich scheinbar willenlos der Unterhaltungsindustrie ausgeliefert haben. Ginge man von einem solchen Verständnis aus, wie es sich beispielhaft in Guy Debords Gesellschaft des Spektakels findet, wäre das Kreativitätsdispositiv jedoch nicht angemessen erfasst. Hier findet gerade keine Ruhigstellung des Subjekts statt, sondern dessen Aktivierung als kreative Instanz und eine Mobilisierung der Praktiken als produktive Tätigkeiten. Immer geht es darum, sich ästhetisch wieder und wieder anregen zu lassen und produktiv zu sein. In Kreativbranchen wie im Design und in den Social Media, im Tourismus und in der Mode, in der privaten Selbstverwirklichung und in den Familien- und Freundschaftsnetzwerken. Man muss die Struktur des Kreativitätsdispositivs und seine Form der Subjektivierung näher in Augenschein nehmen, um den Unterschied zwischen dieser neuen Kreativästhetisierung und der alten, kulturkritisch häufig abschätzig behandelten Rezipientenästhetisierung nachzuvollziehen, die, denke ich, Adorno Horkheimer in ihrem Text über die Kulturindustrie vor Augen hatte. Entscheidend ist, dass das soziale Feld der Kunst und die Sozialfigur des Künstlers, wie sie sich im modernen Sinne seit etwa 1800 ausbilden, in einem verallgemeinerten und flexibilisierten Form das Modell, die Blaupause für diese Grundstrukturen des Kreativitätsdispositivs bilden. Dieses basiert damit auf einer sehr spezifischen Form des Sozialen, das man ästhetische Sozialität nennen könnte. Wiederum ist das Kunstfeld hier, wenn man so will, das Paradigma. Die Besonderheit der ästhetischen Sozialität besteht darin, dass sie vier spezifische Instanzen und Einheiten miteinander verknüpft. Also meine Frage ist hier gewissermaßen, welche Form nimmt das Soziale überhaupt an im Zuge dieser Ästhetisierung? Also ich gehe nicht davon aus, dass es schon ein für alle Mal feststeht, was das Soziale ist, sondern eher, dass sich hier eine spezifische und auch neue Form des Sozialen ausbildet, nämlich eine, die auf diesen vier Elementen, wenn man so will, besteht, die miteinander verknüpft werden. Erstens Subjekte als Kreateure, zweitens ein Publikum, die Existenz eines ästhetischen Publikums, drittens ästhetische Objekte und viertens eine institutionalisierte Regulierung von Aufmerksamkeiten. Dies ist das tragende Gerüst dieses Dispositivs. Es muss immer einerseits Praktiken geben, die auf die Produktion von ästhetisch Neuem ausgerichtet sind und die von entsprechenden Kreateuren getragen werden. Es muss auf der anderen Seite ein Publikum geben, also dieser Begriff des Publikums wird jetzt für mich ganz zentral, das primär an der ästhetischen Aneignung von immer wieder neuen Objekten und Ereignissen interessiert ist. Und beide sind über eine dritte Instanz miteinander verknüpft, über Objekte, ästhetische Objekte, die genutzt und rezipiert werden. Das können Medienereignisse oder urbane Events sein, das können Designprodukte, Reiseziele und so weiter sein. Diese Trias, also Subjekte, also Kreateure, Publikum und Objekte, wird schließlich von institutionellen Mechanismen, marktförmigen, medialen oder auch politischen, gerahmt, denen es, und das ist hier der zentrale Punkt, um das Management von Aufmerksamkeit geht. Also innerhalb der ästhetischen Sozialität besteht das wichtigste Koordinationsproblem des Sozialen darin, welche Aufmerksamkeit, welche perzeptive und affektive Aufmerksamkeit sich auf welche Objekte und möglicherweise auch auf welche kreativen Subjekte richtet. Also die Aufmerksamkeitsproblematik wird jetzt ganz zentral eigentlich für eine Sozialität, die im Rahmen dieses Kreativitätsdispositivs orientiert ist. In der Moderne war es nun, wie gesagt, als erstes das soziale Feld der Kunst, das eine solche ästhetische Sozialität historisch hervorgebracht hat. Entscheidend ist jedoch, dass dieses Karree ästhetischer Sozialität in der Spätmoderne im Rahmen des Kreativitätsdispositivs strukturbildend für große Teile des Sozialen geworden ist. Die Subjekte befinden sich in großen Teilen ihres Alltagslebens entweder in der Position eines Publikums oder aber in der Position von Kreatoren vor einem Publikum oder von beidem. Im Bereich der Arbeit, im Rahmen der ästhetischen Ökonomie, im Konsum, der Freizeit, der Privatsphäre und nicht zuletzt natürlich in der Nutzung der Medien, vor allem der digitalen Medien. Entscheidend ist dabei, dass sich die Position des Kreations- und des Publikumssubjekts, die ja klassischerweise im Kunstfeld ganz eindeutig getrennt waren, sich nun flexibilisiert haben, sodass man immer wieder abwechselnd oder gar gleichzeitig Publikum für Kreationen und Kreateur vor einem Publikum ist. Neben den Social Media ist etwa hier auch der Konsum des sogenannten Prosumers paradigmatisch. Was sind nun die Ursachen für die gesellschaftliche Verbreitung des Kreativitätsdispositivs, das ich jetzt also erstmal in groben Zügen skizziert habe? Warum nur hat sich die Gesellschaft, die moderne westliche Gesellschaft, in verschiedensten ihrer Bereiche in Richtung einer Kreativästhetisierung umgestellt? Ich komme damit zum zweiten Teil. Wie gesagt, würde ich in vieler Hinsicht das soziale Feld der Kunst seit 1800 mit seiner Orientierung an den immer wieder neuen Überbietung von Stilen und Werken als ersten gesellschaftlichen Mikrokosmos interpretieren, der Grundstrukturen des späteren Kreativitätsdispositivs für einen engen gesellschaftlichen Bereich installiert. Aber natürlich stellt sich die Frage, warum konnten sich diese Grundstrukturen mit einem zunächst doch nur sehr schmalen Geltungsbereich und deswegen von der Soziologie auch lange Zeit gar nicht ernst genommen, gesellschaftlich ausbreiten? Aus meiner Sicht sind hier zwei Faktoren zentral. Die Kreativästhetisierung ist zum einen eine Antwort auf den Affekt- und Motivationsmangel der klassischen Form moderner Gesellschaft. Und zweitens, ihre Strukturmerkmale befinden sich in einer Homologie, also einer strukturellen Gleichförmigkeit zu zwei anderen Tendenzen der modernen Gesellschaft, die seit dem letzten Viertel des 20. Jahrhunderts umso stärker werden, nämlich der Ökonomisierung des Sozialen und der Medialisierung des Sozialen. Das Kreativitätsdispositiv betreibt also eine Verzahnung von Ästhetisierung, Ökonomisierung und Medialisierung und ist gerade deshalb so wirkungsmächtig. Dispositive sind generell als historische und lokale Phänomene zu verstehen, die, wie Michel Foucault es formuliert, auf eine ganz bestimmte Problemlage antworten, auf eine historische und lokale Dringlichkeit. Auf welche Problemlage reagierte nun das Kreativitätsdispositiv? Die Antwort lautet, das hatte ich gerade schon kurz erwähnt, die Dringlichkeit bestand im Affektmangel der klassischen gesellschaftlichen Moderne. Die moderne Gesellschaft in ihrer klassischen Variante betrieb eine systematische Verknappung der Affekte, die den vergesellschafteten Subjekten hätten Motivation und Befriedigung verschaffen können. Die Ästhetisierungsprozesse des Kreativitätsdispositivs versuchen, diese Verknappung zu überwinden. Dass ein Phänomen wie das Kreativitätsdispositiv und die damit verbundenen und vorbereitenden Ästhetisierungsprozesse den soziologischen Mainstream ziemliche Schwierigkeiten bereitet, ist darin begründet, dass sie dem klassischen Verständnis der Moderne im Sinne eines Strukturzusammenhangs formaler Rationalisierung im Sinne von Max Weber letztlich zuwiderlaufen. Und tatsächlich, die moderne Gesellschaft des Westens, wie sie sich seit dem Ende des 18. Jahrhunderts kann zu großen Teilen und zu Recht zunächst als eine Rationalisierungsmaschine beschrieben werden. Die gesellschaftliche Moderne bildet dabei keinen einheitlichen Block, sondern zerfällt historisch zumindest in zwei unterschiedliche historische Konfigurationen, die bürgerliche Moderne und die organisierte Moderne. Beide bringen auf ihre Weise Rationalisierungsschübe und verknappten auf ihre Weise die Bandbreite und Intensität gesellschaftlich legitimer Affekte. Für die bürgerliche Moderne des 19. Jahrhunderts kennzeichnet sind Strukturelemente wie die Marktökonomie, die Parlamentsdemokratie, der wissenschaftliche Scientismus, die Kleinfamilie. Die organisierte Moderne liefert dazu ein Nachfolgemodell, das in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts einsetzt. Man kann das auch Fordismus nennen, wenn man will. Nun werden Steuerung, Koordination und Planung forciert, und zwar sowohl im Rahmen der ökonomischen Kooperation als auch von Seiten des Staates, des keynesianischen Wohlfahrtsstaates. Das Problem sowohl der bürgerlichen wie der organisierten Moderne besteht in ihrem systematisch produzierten Motivationsmangel, den die Ästhetisierungsprozesse und schlussendlich das Kreativitätsdispositiv zu beheben versprechen. Denn worin soll der affektive Reiz bestehen, an der rationalisierten Lebensführung teilzunehmen? Was ist überhaupt attraktiv an der Moderne? Der Motivationsmangel ist ein Ergebnis der Rationalisierungsschübe beider Versionen der Moderne. Und ästhetische Gegenkulturen wie die Romantik um 1800, die Lebensreformbewegung um 1900 und die Counterculture der 1960er Jahre lassen sich als kritische Gegenreaktionen auf die Unbefriedigtheit dieses Sinnes- und Affektmangels der bürgerlichen Kultur und der angestellten Kultur interpretieren. Die Forcierung ästhetischer Praktiken auf der Produktions- und der Rezeptionsseite, wie sie das Kreativitätspositiv betreibt, bedeutet nun nichts anderes als eine Antwort auf die Entästhetisierung der rationalistischen Moderne. In verschiedener Weise werden nun in den Lebensführungsmustern Orte für die Verfertigung und das Empfinden ästhetischer Wahrnehmungen geschaffen. Die kreative Tätigkeit, die sich auf die Arbeit und den Beruf bezieht, aber auch die Gestaltung des privaten Umfeldes, des gesamten Lebensstils, verheißt einen mit der Arbeit am Neuen verbundenen Enthusiasmus, ebenso wie das befriedigende Gefühl, ein scheinbar souveränes Subjekt zu sein. Und das ästhetische Erleben, das heißt die sinnliche Erfahrung, verspricht eine Freiheit von der Notwendigkeit. Es bezieht sich auf Gegenstände des Alltags, ebenso wie auf Kunstwerke, die Natur, urbane Umgebungen, das Erleben des eigenen Körpers oder das anderer Menschen. Während die ästhetischen Gegenkulturen von der Romantik bis zur Counterculture diese Entgrenzung ästhetischer Praktiken in die Lebensform hinein zunächst subkulturell proklamiert hatten, findet im Zuge der Kreativästhetisierung eine solche institutionell verankert tatsächlich statt, wenn auch natürlich in anderer, neuer, manche würden auch sagen pervertierter Form. Das Kreativitätsdispositiv bildet damit insgesamt eine Affektkultur besonderer Art. Es setzt nämlich ausschließlich auf positive Affektivität. Das Kreativitätsdispositiv versucht, die Affekte auf die scheinbar unbeschränkte Positivität des Gestaltens, Erlebens, Bewunderns und Anregens, des Könnens und Dürfens auszurichten, sodass sich auch die Frage stellt, wo bleiben denn dann die negativen Affekte? Wenn sich die Genese des Kreativitätsdispositivs damit als Reaktionsmuster auf den Motivationsmangel der klassischen Moderne verstehen lässt, so sind damit die Bedingungsfaktoren an der Durchsetzung jedoch nur zur Hälfte begriffen. Unverzichtbar für die Durchsetzung des Dispositivs waren und sind nämlich bestimmte strukturelle Rahmenbedingungen. Und die beiden wichtigsten, hatte ich vorhin kurz erwähnt, die Ästhetisierung und die Ökonomisierung des Sozialen stützen sich gegenseitig. Das Gleiche gilt für Ästhetisierung und Medialisierung. Sie tun dies aufgrund bestimmter struktureller Homologien. Auf diese beiden Punkte gehe ich jetzt noch etwas näher ein. Die gesellschaftliche Moderne hat in mehreren historischen Schüben bekanntlich große Teile der sozialen Praxis auf Marktstrukturen umgestellt. Der Markt als Form des Sozialen manifestiert sich im Tausch zwischen Anbieter und Konsument, dessen Verlauf das Objekt den Besitzer wechselt und dafür eine Gegenleistung erbracht wird. Der Markt wird damit auf seine Weise antitraditionalistisch. Er verlangt nach ergebnisoffenen Entscheidungen des Konsumenten und nach einer offenen Konkurrenz zwischen Objekten. Viele Indikatoren sprechen nun dafür, und das ist häufig bemerkt worden, dass die Erosion der organisierten Moderne in den 1980er Jahren mit einem neuen Schub der Diffusion und der gezielten politischen Förderung von Marktvergesellschaftung zusammenfällt. Diese Ökonomisierung des Sozialen findet diesseits und jenseits der Ökonomie im engeren Sinne statt, also auch etwa in der Sozialpolitik, Wissenschaft und so weiter. Es stellt sich nun jedoch besagte strukturelle Homologie zwischen der sozialen Form des Marktes und der Ästhetisierung im Sinne des Kreativitätsdispositivs heraus. Über eine bloße Tauschrelation hinaus bedeutet Vermarktlichung nämlich grundsätzlich, dass sich die soziale Position eines Publikums ausbildet, das eine Haltung der interessierten Zuwendung zu Objekten entwickelt, die um seine Aufmerksamkeit buhlen. Anders formuliert, im Zentrum beider Formen des Sozialen, also der ökonomisierten und der ästhetisierten, befinden sich produzierte Objekte, die sich vor einem interessierten Publikum präsentieren und dessen Aufmerksamkeit zu gewinnen versuchen. Des Weiteren forciert die kapitalistische Version der Marktvergesellschaftung ihr spezifisches soziales Regime des Neuen, so wie dies auch für die Ästhetisierung gilt. Im Kreativitätsdispositiv findet damit eine Verkopplung von Vermarktlichung und Ästhetisierung statt, die einander gegenseitig stützen. Die Waren interessieren primär als ästhetische Objekte, das Regime des Neuen wird zu einem Regime der ästhetischen Innovation. Die technische Medialisierung des Sozialen wirkt als eine zweite Rahmenbedingung, die eine Ausbreitung des Kreativitätsdispositivs erleichtert. Die soziale Praxis der modernen Gesellschaft ist schon seit der frühen Neuzeit durch das Wachstum neuer Medientechnologien geprägt, vom Buchdruck bis zu den digitalen Medien. Die Digitalisierung seit den 90er Jahren ist der letzte, bisher radikalste Schub der Medialisierung, mit dem diese nun erstmals in die Alltagspraxis in ihrer Gesamtheit eindringt. Für die Entwicklung des Kreativitätsdispositivs erweist es sich nun als in hohem Maße förderlich, dass die Medialisierung die technologischen Voraussetzungen für ihre eigene Version eines sozialen Regimes des Neuen liefert und dies mit der Digitalisierung in besonderem Maße. Entscheidend hierfür ist, dass die Medialisierung technische Mittel für eine zeitlich sequentielle Produktion von Texten, Bildern und so weiter bereitstellt. Das gilt schon für das periodische Erscheinen von Zeitungen und die Sequenz von Fernsehsendungen und dies gilt nun für die Aktualisierung von Blogs oder anderer Internetformate. Jeder neue Bild- oder Textkomplex erhebt dabei gegenüber dem zeitlich vorangegangenen den Anspruch, Redundanz zu durchbrechen und eine neuartige Kommunikations- oder Warnungseffekte zu bieten. Die Medialisierung hat also mit Niklas Luhmann gesprochen, also seinem Büchlein über die Massenmedien, eine systematische Präferenz für das Neue, das nun mit der Digitalisierung allgegenwärtig wird. Zwischen Medialisierung und Ästhetisierung findet damit ebenso eine gegenseitige Förderung statt wie zwischen Ökonomisierung und Ästhetisierung. Denn das, was in den Medien verhandelt wird, sind immer weniger Informationen als sinnlich-affektive Reize. Und gerade diese motivieren den Nutzer immer wieder, sich ins Netzwerk medialer Apparaturen zu begeben. Also, im Kreativitätsdispositiv verzahnen sich Ästhetisierung, Ökonomisierung und Medialisierung und stützen einander. Dies können sie, da sie alle drei im Rahmen der westlichen Moderne auf einer Produzenten-Publikums-Relation und einer Novitätsorientierung aufbauen. Das heißt, es ist mir durchaus wichtig, jetzt nicht die Ästhetisierung einfach aus der Ökonomisierung abzuleiten, wie das ja manche Kollegen vielleicht machen würden, sondern sich schon hier davon zu sprechen, hier sind drei Tendenzen, die einander jetzt aber gegenseitig stärken. Erst in dieser Verzahnung ist eine flächendeckende Ästhetisierung wie eine motivierte Ökonomisierung und Medialisierung denkbar. Was bedeutet das Kreativitätsdispositiv nun jedoch für uns? Was sind seine Folgen und auch problematischen Konsequenzen? Ich komme damit jetzt zum letzten Teil. Seitdem ästhetisch orientierte Lebensformen erstmals im Umkreis der Romantik entstanden, waren sie einer heftigen philosophischen und politischen Kritik ausgesetzt. Diese Kritik an einer ästhetizistischen Gegenkultur wurzelte im Wesentlichen in den Moralansprüchen der lange dominanten Lebensform des Bürgertums. Bezogen auf die kreative Lebensführung der Spätmoderne, die sich an das Kreativitätsdispositiv anschließt, hat eine solche Kritik jedoch offenbar keinen Ort mehr. Denn der Antagonismus zwischen Bürgertum und Gegenkulturen hat sich in der Lebensform des Kreativen aufgelöst. In der bürgerlichen und organisierten Moderne versprach eine bürgerliche Lebensführung soziale Anerkennung und Inklusion, litt jedoch unter dem Affektmangel, der sich aus Moralisierung und Versachlichung ergab. Während die ästhetischen Gegenkulturen motivationale Befriedigung durch expressive Tätigkeit und einen ästhetischen Lebensstil in Aussicht stellten, aber umgekehrt soziale Exklusion und Diskreditierung in Kauf nehmen mussten. Im Falle der kreativ-ästhetischen Lebensführung der Spätmoderne ist an die Stelle des Dualismus von Bürgerlichkeit und Gegenkultur nun jedoch die Synthese des bisher Unvereinbaren getreten, die beides zu versprechen scheint. Die affektive Befriedigung, die sich aus kreativer Tätigkeit und ästhetischem Erleben ergeben soll, und die soziale Anerkennung und Inklusion, die nun ein Subjekt erfährt, das dem eine solche Lebensführung gelingt. Dass die kreative Lebensführung allerdings nicht widerspruchsfrei ist, sondern Dissonanzerfahrungen und neue Mangelzustände produziert, lässt sich seit den 1990er Jahren sowohl an verbreiteten Kritiken als auch an psychischen Symptomen ablesen. Dahinter verbergen sich vier Strukturprobleme einer an Kreativität orientierten Kultur, auf die ich abschließend eingehen möchte. Erstens, der Leistungszwang der Kreativität. Im Rahmen des Kreativitätsdispositivs ist kreatives Handeln keine glückliche Gelegenheit oder zufällige Episode. Jenseits von zufälligen Ereignissen wird Kreativität sozial als eine Leistung zurechenbar, die der Einzelne erbringt und zu erbringen hat. Aus der Universalisierung des Kreativen, jeder ist kreativ, folgt dann jedoch eine neue soziale Differenzmarkierung, nämlich zwischen dem kreativen und den nicht kreativen Akten und den nicht kreativen Individuen. Anders als eine soziale Erwartung, die auf ein identisches, wiederholtes Verhalten bezogen ist, hantiert die Norm der Abweichung, Marion von Osten gesprochen, zwangsläufig mit dem Komparativ. Kreativität setzt als Hintergrundfolie jene voraus, die nicht abweichen und als Konformisten gelten. Wenn das Erbringen kreativer Leistungen soziale Inklusion sichert, dann führt ein diesbezügliches Leistungsdefizit entsprechend zur sozialen Herabstufung und Marginalisierung. Das Individuum muss die Verantwortung dafür übernehmen, dass es sein kreatives Potenzial nur ungenügend genutzt oder realisiert hat. Das Nicht-Kreative als das kulturelle Außen der kreativen Lebensführung bleibt nur als ein negativer Rest übrig, ein Ort des Versagens, von dem aus keine konstruktive Distanzierung möglich scheint. Ein Scheitern kann somit die personale Identität selbst stärker beschädigen, als dies soziale Erwartungen sonst vermöchten. Zweitens. Diskrepanzen zwischen kreativer Leistung und Kreativerfolg. Wie wir gesehen haben, ist im Rahmen des Kreativitätsdispositivs jede kreative Tätigkeit auf ein Publikum im weitesten Sinne bezogen, das diese erst als neuartig, interessant und originell zertifiziert. Im Idealfall entspricht eine aus der Sicht des Produzenten gelungene kreative Praxis der entsprechenden Wahrnehmung des Publikums. Die sozialen Kriterien Leistung und Erfolg sind jedoch nicht identisch. Das Kriterium Leistung misst eine Tätigkeit normativ anhand von Kompetenz und Gelungenheit. Erfolg bezieht sich hingegen auf die normative Kraft des Faktischen. Erfolgreich ist eine Tätigkeit, wenn sie faktisch zu sozialem Prestigegewinn führt. Ich lehne mich hier eine Unterscheidung von Sieghard Neckel an. Und dieses Missverhältnis ist nun jedoch im Kreativitätsdispositiv systematisch angelegt. Denn kreative Leistungen können mit sozialem Erfolg korrespondieren, müssen es jedoch nicht, da das Publikum als Zertifizierungsinstanz unberechenbar bleibt. Die eigentliche Ursache für die Ungleichheit der Honorierung kreativer Leistungen durch die Rezipienten ist in sozialen Grundstrukturen der Aufmerksamkeit zu suchen. Die Ungleichheit wird durch die prinzipielle Begrenztheit der Aufmerksamkeit des Publikums im Angesicht eines Übermaßes von kreativen Akten produziert, die um seine Gunst wetteifern. Die Aufmerksamkeit kann sich eben nicht auf alles und jeden richten, nicht auf jedes Designobjekt, jeden Fernsehmoderator, jedes liebes- oder freundschaftsbedürftige Subjekt oder jeden Blogger. Das Kreativitätsdispositiv produziert damit seine eigene Version von Erfahrung sozialer Ungerechtigkeit, die man auf den Nenner bringen kann, nicht sichert mehr Kreativerfolg als bisheriger Kreativerfolg, dessen Entstehung in der Regel von Zufällen in der Aufmerksamkeitsökonomie abhängt. Das scheint mir ganz zentral zu sein, dass sich hier wirklich ganz neue auch Ungerechtigkeitsprobleme ergeben, eben in dieser Aufmerksamkeits Situationen, die aber gar nicht einfach zu lösen sind. Denn wie ist die Ungleichheit des Stiftens von Aufmerksamkeit, wie lässt sich dem begegnen? Das lässt sich nicht wirklich steuern und lässt sich nicht wirklich regulieren. Drittens, Aufmerksamkeitszerstreuungen. Ein dritter Komplex von Dissonanzerfahrungen betrifft die Rezeption des ästhetischen Neuen durch das Publikum. Das Kreativitätsdispositiv und die kreative Lebensführung beruhen auf der Annahme, dass im Konsum von ästhetischen Innovationen, Kunstevents, Medienangeboten oder urbanen Erfahrungen die Nutzer aus ihrem sinnlich-emotionalen Erleben die gewünschte Befriedigung ziehen. Nun finden sich jedoch Indizien dafür, dass aufgrund der exponentiellen Zunahme der um Aufmerksamkeit werbenden Neuheiten das Risiko des Misslingens und der Enttäuschung der Rezeption wächst. Angesichts eines Reizüberflusses, das ist allerdings auch ein klassisches Thema in der Soziologie seit Georg Simmel ja schon, droht die subjektive Aufmerksamkeit, sich vom Strom der Reize abhängig zu machen und die Fähigkeit zur aktiven Konzentration von Aufmerksamkeit entsprechend zu schrumpfen. Ein ökonomisches, künstlerisches, mediales und urbanes Dispositiv, das systematisch eine große Anzahl von sensationellen, in Anführungszeichen, Ereignissen produziert, also jetzt auch mit diesem Begriff Sensus da drin, also des Sinnlichen, die ein überraschtes Aufmerken im Rezipientensubjekt bewirken wollen, riskiert damit eine Störung der Aufmerksamkeitsbalance zugunsten der Zerstreuung und zu Ungunsten der Konzentration. Dafür scheinen zwei Faktoren verantwortlich. Die Verkürzung der Aufmerksamkeitsspanne, die dem einzelnen Ereignis im Angesicht der herandrängenden neuen Ereignisse gewidmet wird, und eine Entwertung der Präsenz des gegenwärtigen Moments zugunsten zukünftiger, in ihrem Neuigkeits- und Überraschungswert vermeintlich, eventuell, überlegener Ereignisse. Das Kreativitätsdispositiv hält hier gewissermaßen eine widersprüchliche Unbefriedigtheit bereit. Der Eindruck, dass es zugleich zu viel und zu wenig Neues gibt. Das empfundene Übermaß an ästhetischen Wahrnehmungsofferten kann als Überforderung erlebt werden. Zu viel Neues. Zugleich kann sich der Eindruck festsetzen, dass im Meer des vermeintlich Neuartigen nichts wirklich Neues und Originelles, also nichts wirklich Kreatives mehr vorkommt. Und viertens, letztens, Ästhetisierungsüberdehnungen. Schließlich eine vierte problematische Konsequenz. Im Rahmen des Kreativitätsdispositivs neigt der Prozess der Ästhetisierung dazu, sich unkontrolliert in unterschiedlichste soziale Felder hinein auszudehnen. Angesichts dieser Entgrenzung des Ästhetischen in vormals nicht ästhetische Komplexe hinein kann das Bedrohungsszenario der klassischen Moderne auf den Kopf gestellt werden. Während dort das Ästhetische potenziell immer wieder einer Kolonialisierung durch Prozesse der Rationalisierung ausgesetzt war, das war ja auch ein häufiger Gegenstand von Kulturkritik, stellt sich im Rahmen des Kreativitätsdispositivs die Frage, wiefern eine Kolonialisierung des Nicht-Ästhetischen stattzufinden droht. Soziologisch kann man in mehreren Feldern möglicherweise das ausmachen, was ich Ästhetisierungsüberdehnungen nennen würde. Beispielhaft sind die Ästhetisierungstendenzen in den Massenmedien, in persönlichen Beziehungen und in der Politik. In den Massenmedien eine Tendenz zu beobachten, dass mediale Formate, die zuvor primär kognitiv, also ausgerichtet waren und der Information dienten, sich zunehmend an der Erwartung orientieren, rasch wechselnde perzeptiv-affektive Reize zu liefern. Im Bereich persönlicher Beziehungen lässt sich eine Ästhetisierung des Privaten feststellen. Eine Reihe von Autoren, wie schon die erwähnte Eva Illus, haben herausgearbeitet, in welchem Maße sich das Knüpfen und Aufrechterhalten von Partnerschafts- und Freundschaftsbeziehungen zunehmend vom Kriterium leiten lässt, inwiefern diese Beziehungen eine individuelle Self-Creation und eine gemeinsame Konsumfreizeit ermöglichen. Im Feld des Politischen schließlich sind Ansätze dessen Wahrnehmer, was Colin Crouch eine postdemokratische Konstellation nennt, zu der vor allem eine ästhetisch orientierte Personalisierung der Politik und eine Identifizierung der politischen Kommunikation beitragen. Kommen wir damit zum Schluss. Die spätmoderne Gesellschaft im Westen, wie auch zunehmend auf globaler Ebene, ist in einem bisher noch kaum vollständig begriffenen Maße durch ein Dispositiv der Kreativität strukturiert, durch ein allgegenwärtiges Regime des ästhetisch Neuen, das die sozialen Felder, Milieus und Identitäten durchdringt. Die Strukturen und Verheißungen einer ästhetischen Praxis, die um 1800 allein für Kunst und Künstler galten, haben damit eine gesamtgesellschaftliche Prägekraft erhalten. Nicht zuletzt dadurch, dass sie sich mit Ökonomisierungs- und Medialisierungsprozessen verbunden und verbündet haben. Trotz aller Verheißungen und Chancen, die das Kreativitätsdispositiv zweifellos bietet und die ich auch keinesfalls abschätzig beurteilen möchte, bringt es zugleich systematisch neue Unbefriedigtheiten und Mängel hervor. Die Anschlussfrage lautet natürlich, haben wir Alternativen? Gibt es andere Formen der Kreativität oder auch andere Formen der Ästhetisierung oder der Sozialität außerhalb der Strukturen des Kreativitätsdispositivs. Diese Anschlussfrage stellt sich letztlich uns allen gemeinsam. Dankeschön.
Naja, da zieht er sich ja ganz elegant aus der Affäre. Und ich lasse euch auch mit der Frage allein, denn ich habe noch keine sinnvolle Antwort drauf gefunden. Den Kultursoziologen Andreas Reckwitz aus Frankfurt-Oder habt ihr gerade gehört, mit einem Vortrag über die Erfindung der Kreativität, so der Originaltitel. Auf unserer Seite, da findet ihr einen ausführlichen Artikel von Reckwitz zum Thema, wenn ihr das alles nochmal nachlesen wollt. Und da gibt's natürlich, wie immer, auch Links zu Reckwitz selbst und der Vortragsreihe der Böll-Stiftung. Ja, und ich überlege mir jetzt einen kreativen Schluss. Also auf Knopfdruck geht das nicht. Oh, darf ich das überhaupt sagen? Ja, also am Mikro war Katrin Ohlendorf und wenn ich morgen noch im Team bin, dann hört ihr mich um 6:15 wieder mit einem Vortrag zur Evolution des Denkens im Gepäck. Passt ja auch ganz gut. Bis dann und passt auf euch auf.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.